Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ein Bibelabschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus kam wieder nach Kana, dem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Zu dieser Zeit lebte ein Beamter des Königs in Kapernaum, dessen Sohn schwer erkrankt war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa zurück nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, mit nach Kapernaum hinunterzukommen und seinen Sohn zu heilen, der schon im Sterben lag. Jesus sagte zu ihm: Wenn ihr keine außergewöhnlichen Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Doch der Beamte des Königs flehte ihn an: Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagte Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem, was Jesus ihm gesagt hatte, und machte sich wieder auf den Weg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Sklaven entgegen und verkündeten: Dein Junge lebt und ist gesund. Er fragte sie jetzt, wann genau das mit dem Jungen besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr verschwand das Fieber. Da wusste der Vater, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte an Jesus, er und alle in seinem Haus. Dieses außergewöhnliche Zeichen tat Jesus, als er von Judäa wieder zurückgekommen war, und bewies so ein zweites Mal in Galiläa seine Macht. Diese Geschichte ist ja sehr anschaulich, sehr lebendig erzählt. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich das so lese, was versuchen Eltern nicht alles, um ihr Kind zu retten? Wenn das Kind krank ist, versucht man als Eltern alles Mögliche. Wir haben heute jetzt so, unsere Tochter ist Krankenschwester und ihr Mann ist Rettungssanitäter, und jetzt haben sie heute Mittag angerufen, weil der Kleine ab und zu hustet. Ja? Was machen wir denn? Sollen wir zum Arzt gehen? Also das sind Leute, die ständig im Grunde auf der Arbeit mit Kranken zu tun haben. Wenn das eigene Kind hustet, dann ist man beunruhigt. Ja? Und dann ist, was könnte das sein? Wie weit gehen Eltern, um ihr Kind zu retten? Hier geht es um einen Vater. Er ist, heißt es, ein Beamter des Königs. Also Kapernaum war ja eine Stadt, die an so Kreuz und einigen wichtigen Wegpunkten lag. Die wichtige Handelsstraßen gingen durch, Zollstationen, und da gab es natürlich dann römische Soldaten, es gab Soldaten des Königs und Beamte und Verwaltungsbeamte. Also er ist offensichtlich ein Jude, einer, der im Dienst des Königs Herodes steht. Und so ist er einer, der auf der einen Seite Beziehungen hat. Ja, wenn man Königshof arbeitet, dann kennt man den und kennt jenen. Aber offensichtlich haben sie alles durch. Also Hausmittelchen, was tue ich, wenn das Kind Fieber hat, schon probiert. Dann kannte er vielleicht einen Arzt, der kannte den, und dann versucht man das mal. Also es hatte nichts geholfen. Der Sohn ist schwer krank. Hausmittel, Ärzte, vielleicht auch Gebete, wenig Erfolg. Das Kind wird immer kränker, droht zu sterben. Und überdies, jetzt hat der Vater gehört, da ist doch so langsam so ein bekannter Wanderprediger, der so langsam Popularität gewinnt. Jesus ist ja noch am Anfang seiner Wirksamkeit. Und jetzt ist Jesus dummerweise in Jerusalem. Kann er den auch nicht erreichen. Und deswegen, kaum hat er erfahren, dass Jesus wieder zurück ist in Galiläa, geht er sofort höchstpersönlich los und hat nur eine Bitte: Jesus muss unbedingt kommen. Was ist das für ein Glaube? Es ist so ein Glaube, ich möchte mal sagen, der Glaube an die letzte Hoffnung. Ich habe jetzt Hoffnung mal in Anführungszeichen gesetzt, weil wir wissen ja vom Neuen Testament, dass Hoffnung in der Bibel nochmal was anderes ist, als dass man irgendwo sich an irgendwas klammert und sagt, ach, es könnte ja jetzt ausgerechnet, wo ich Sorgen habe, Geld regnen. Ne? Aber das, ja, verzweifelt, das ist so wie wenn man sich an einen Strohhalm klammert und weiß, es hilft nicht viel, aber an irgendwas muss ich mich ja klammern. Das ist so der Zeitpunkt, wo Menschen bereit sind, ein Wunder zu akzeptieren, egal von wem. Wenn wir so richtig in Not sind, dann sind wir plötzlich nicht mehr wählerisch. Das ist natürlich eine gefährliche Geschichte. Ich kenne eine Frau, die seit Jahrzehnten in der Gemeinschaft ist und dann hat sie aber so mit ihrem Bein so Probleme gehabt und hat es beruflich immer gebraucht in der Landwirtschaft, ja. Und dann hat sie dann irgendwann überlegt, da gab es doch irgend so eine komische Gemeinde da in Südbayern und da sind da die Leute immer hingefahren, um dort gesund zu werden. Da hat sie allen Ernstes überlegt, ob sie nicht da auch mal hinfahren soll. Obwohl sie eigentlich theologisch weiß, was das für eine komische Geschichte ist und dass Jesus nicht gesagt hat, ich habe die Heilung in eure Hände gegeben, macht nur, teilt nur aus, ihr habt ja genug. Ja, sondern dass das ja noch ein bisschen differenzierter ist. Aber da habe ich gemerkt, wenn die Not groß genug ist, sind Menschen bereit, alles zu schlucken. Das ist eine gefährliche Zeit. Glücklicherweise wendet in seiner verzweifelten Hoffnung auf der Suche nach dem Strohhalm dieser Mann sich an Jesus. Manchmal ist das ja in unserem Leben so eine Geschichte, dass wir in eine Notlage kommen, wo plötzlich die normalen Mittel nicht mehr helfen, wo unsere Lebenserfahrung nicht mehr trägt. Und wenn man dann einen kennt, der einen kennt, der einen kennt, der was helfen kann, hilft plötzlich auch nichts mehr. Und dann hat man von einem Doktor gehört, der kann das und es hilft auch nicht mehr. Wohin wende ich mich dann? Dieser Mann wendet sich glücklicherweise an Jesus. Es hätte auch sein können, das heißt von einer anderen Frau mal, die hat ihr ganzes Vermögen zu irgendwelchen Ärzten getragen und hat nichts geholfen. Er kommt zu Jesus in dieser letzten Hoffnung und sagt, gut, dass du da bist, gut, dass du da bist. Komm schnell nach Kapernaum hinunter. Wir haben jetzt hier mal so eine Karte. Also Jesus stammte ja aus Nazareth, da war er aufgewachsen. Hier unten ist Jerusalem. Hier ist Kana, da hält sich Jesus gerade auf. Kapernaum hier am See ist also so Strecke 30 Kilometer, läuft der Mann hier zu Fuß und nimmt diesen Weg auf sich, um unbedingt Jesus zu treffen. Komm schnell runter zu uns. Natürlich, Kapernaum liegt unterhalb vom Meeresspiegel, ne? Wie der See Genezareth ja auch. Und Kana liegt ein ganz Stück droben, also komm herunter nach Kapernaum, hilf meinem Sohn. Glaube, ja, manchmal ist das bei Menschen so die erste Stufe des Glaubens, zu wissen, ich brauche jetzt eine Hilfe, die über das, was wir als Menschen zur Verfügung haben, hinausgeht. Eine Hilfe, die mit normalen Mitteln nicht mehr zu vergleichen ist. Jetzt kommt er zu Jesus. Jesus empfängt ihn dann gibt ihm eine außergewöhnliche Antwort. Ich habe da manchmal drüber nachgedacht. Jesus fragt ihn, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Jesus hat diesen Satz ja öfter gesagt. Und öfters war das so, dass Menschen gesagt haben, ja, gib uns doch ein Zeichen, dass du wirklich der Messias bist. Zeig uns doch, dass du wirklich nicht irgendeiner bist. Weiß dich doch aus. Meint Jesus jetzt zu diesem Mann, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht? Unterstellt Jesus ihm denn tatsächlich, dass er jetzt hier aus Sensationsgier zu ihm gekommen ist, weil er mal was Außergewöhnliches erleben will? Das würde ja wenig Sinn machen, oder? Der Mann kommt doch und hat doch gesagt, dass er ganz persönlich eine Not hat, mit der er nicht fertig wird, und sagt zu ihm: Du bist meine letzte Hoffnung, komm, bevor mein Kind stirbt. Aber warum sagt Jesus zu ihm dann: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht? Oder meint es Jesus in einem anderen Sinn? Wärst du denn auch gekommen zu mir, wenn dein Kind nicht krank wäre? Stündest du jetzt hier vor mir, wenn dein Kind putzmunter wäre und ihm nichts fehlt? Würdest du dann auch hierher kommen und sagen: Komm, ich muss dich kennenlernen? Muss erst dein Kind krank werden, dass wir uns für Gott interessieren? Und da merken wir, da gibt die Frage Sinn. Wir meinen ja oft, wir haben das Leben so im Griff, ja, wir haben unsere Abläufe, wir wissen, wie es geht, und wenn das ist, dann mache ich das und so. Dann kennen wir uns ja aus, wir haben so unsere Regeln, unsere Mittel, unsere Kontakte, unsere Möglichkeiten. Vielleicht erleben wir deswegen in Deutschland relativ wenig mit Gott, weil wir ihn ja so selten brauchen. Ne? Wir haben Sanitäter, wir haben Krankenhäuser, wir haben Ärzte, wir haben einen Hubschrauber, der uns dahin bringt. Ach, wir brauchen ja oft Gott nicht. Und dann kommt da so ein winziger Virus, ja, und plötzlich merken wir, gegen das winzige Ding sind wir machtlos. Gut, die Ärzte beruhigen und sagen: Nächstes Jahr im Sommer gibt es vielleicht eine Impfung dagegen. Naja, gut, das halten wir noch aus. Ja, da kommt das an irgendetwas, was uns an die Grenzen führt. Und plötzlich fragen Menschen: Ja, gibt es denn Hilfe? Jesus sagt: Hättest du auch geglaubt, wenn du nicht jetzt auf ein Wunder angewiesen wärst? Ist Glaube denn nur aktuell in schweren Zeiten? Ja, wenn alles glatt geht, da sagen wir: Ach, das haben wir gut hingekriegt. Haben ein gutes Krisenmanagement, ja? Hat gut geklappt. Wenn es dann nicht mehr klappt, da sagen wir: Das hätte Gott aber verhindern müssen. Jesus sagt: Glaubst du nur, wenn du auf Zeichen und Wunder angewiesen bist? Oder wie ist es, wenn du so als Beamter des Königs einfach normal deinen Dienst tust? Dann wirst du wahrscheinlich in deiner Schreibstube sitzen oder was du auch immer tust und wirst dir nett bei mir auf der Matte stehen. Wärst nicht 30 Kilometer nach Kana gelaufen, um mich kennenzulernen? Ja, das Gute ist ja, Jesus sagt ja nicht: Du hast bisher nichts von mir wissen wollen, dann bleibst du jetzt auch mit deinem Problem allein. Sondern es wird ja deutlich, der Mann sagt: Ach komm, ich habe jetzt keine Zeit, das ist mir alles, hilf mir doch, bevor mein Kind stirbt. Und so geht Jesus auf diese Verzweiflung dieses Mannes ein und sagt: Ja, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Herr, bitte komm, ich habe keine Zeit. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, wie das wäre. Aber die Frage geht ja mit ihm. Jesus stellt das mal so fest und sagt: Wärst du auch sonst gekommen? Aber er sagt: Herr, ja, schön, lass uns darüber nachdenken, andermal. Aber jetzt geht es einfach darum, mein Kind zu retten. Geh ruhig heim. Dein Kind lebt. Auch wenn der Mann auf das nicht eingeht, was Jesus ihm dann antwortet zunächst, er widerspricht aber auch nicht, ne? Wenn Jesus sagt: Du kommst ja nur, weil du jetzt eine Not hast. In diesem Zuspruch, den Jesus ihm hier gibt: Geh ruhig heim, dein Kind lebt, ist ja beides. Es ist das lösende Wort für ein dringendes Problem. Es ist der Zuspruch, dein Sohn lebt. Und er wird leben. Dein Sohn bleibt am Leben. Das ist der Zuspruch, dass Jesus diesem Mann hier, ohne dass der was dafür tun kann, weil er sich an ihn gewendet hat, gibt Jesus ihm diesen Zuspruch, dein Kind lebt. Ich habe dich erhört. Deine Bitte ist erhört. Und in diesem Zuspruch, damit verbunden, ist eine Aufforderung. Geh getrost heim. Das war ja nicht das, was der Mann sich gewünscht hatte. Gewünscht hat er sich, dass Jesus auf der Stelle möglichst aufbricht und sagt, natürlich, ich lasse hier alles liegen und stehen und gehe mit dir nach Kapernaum. Nun, wir wissen, dass dann der Mann an dem Tag gar nicht mehr heimkam. 30 Kilometer bergauf ist er schon gegangen. Er hat es gar nicht mehr geschafft an dem Tag. Er musste nächsten Tag zurück. Und wenn jetzt Jesus mit ihm mitgegangen wäre, also wären sie ein Dreiviertel des nächsten Tages bergab da unterwegs gewesen, bis nach Kapernaum gekommen, wären vielleicht am Spätnachmittag da angekommen. Und die ganze Zeit über wäre diese Ungewissheit gewesen, kommen wir noch rechtzeitig, reicht es noch? Indem Jesus ihm jetzt sagt, dein Sohn lebt, gibt er ihm mehr, als er erbeten hat. Er hat gebeten, dass Jesus mitkommt und sich an Ort und Stelle um ihn kümmert. Und Jesus sagt jetzt gleich, dein Sohn lebt, er wird leben, er wird am Leben bleiben. Jesus gibt ihm mehr, als er gebeten hat. Aber es ist verbunden mit einer Aufforderung, Schritte zu gehen. Schritte im Vertrauen auf eine konkrete Zusage. Und das ist ja ein Merkmal des Glaubens, dass Jesus oft das miteinander verbindet und sagt, ich sag dir etwas zu. Und in dieser Zusage liegt aber auch eine Aufforderung. Handle aus dieser Zusage heraus. Herr, wenn du willst, dann sag zu mir, ich soll zu dir auf dem Wasser kommen, sagt der Petrus. Und Jesus sagt, ja, dann komm. Ja, Jesus sagt ihm damit zu, ich gebe dir die Möglichkeit, ich gebe dir die Fähigkeit, hier auf dem Wasser zu gehen. Aber er wird es nicht erleben, wenn er nicht einen Fuß nach dem anderen raussetzt auf die Wasseroberfläche. Die Zusage Jesu ist verbunden mit einer Aufforderung. So ist das, das durchzieht das Ganze, den ganzen Glauben. Jesus sagt uns zu, dir sind deine Sünden vergeben. Komm und folge mir nach. So auch hier zu diesem Mann, dein Kind lebt, aber jetzt geh du einfach im Vertrauen auf diese Zusage den gleichen Weg wieder zurück, ohne dass ich mitkomme. Glaube ist also eine Herausforderung. So heißt es dann auch, der Mann glaubte und machte sich auf den Weg. Wenn man sich jetzt in seine Lage versetzt, der ist den ganzen Tag gelaufen, bis nach Kana und ist gekommen mit der Hoffnung, jetzt einen mitzubringen, der sich drum kümmert. Und nach außen betrachtet, kommt er mit leeren Händen zurück. Jesus ist nicht mitgekommen. Das Einzige, was er hat, ist diese eine Zusage von Jesus, dein Kind lebt. Und auf diese Zusage hin marschiert er los den ganzen Weg zurück. Er muss gar nicht bis nach Hause, sondern auf fast halben Weg irgendwo, er ist noch nicht in Kapernaum, kommen ihm dann einige Knechte entgegen und sagen ihm, hey, dein Kind ist wieder gesund. Plötzlich ist das Fieber weg. Der Unglaube würde sagen, ja, solche Zufälle passieren. Ach, das ist ja interessant. Der Glaube sagt, wann genau ist das denn passiert? Oder stellt sich raus, unabhängig voneinander, 30 Kilometer auseinander, ja, Kana, Kapernaum, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus in Kana sagt, dein Kind lebt, ist plötzlich in Kapernaum das Fieber weg. Gab es kein Internet, ne? Von wegen Heilung über Internet oder per E-Mail oder sonst irgendwas. Nichts mit Telefon oder sonst was. Was muss das für den Mann irgendwo ein Erlebnis gewesen sein, zu sagen, während ich da in Kana, da oben auf dem Berg, mit Jesus rede, wird da 30 Kilometer weiter mein Kind gesund? Wie kriegt Jesus das hin? Über solch eine Entfernung hinweg. Kein Wunder, dass es dann heißt, nein, nicht so ein Zufall, sondern er glaubte. Geglaubt hat er ja vorher schon. Also wir sehen in dieser Geschichte sehr gut, einfach so verschiedene Stufen, wie Glaube sich entwickelt. Am Anfang ist es so ein verzweifelter Glaube, jetzt irgendeiner muss mir helfen, wenn das Kind nicht sterben soll. Ja, das ist so, ach, ich setze meine Hoffnung auf jeden, der mir hilft. Das nächste, er verlässt sich auf dieses Wort von Jesus, geh, dein Kind lebt. Er setzt sein Vertrauen darauf, dass dieses Wort eine Bedeutung hat. Nächsten Tag, als die Knechte ihm entgegenkommen, denn sie sagen ja, gestern um 13 Uhr war das, ja? Also es ist schon der nächste Tag, als er davon erfährt. Und als er erfährt, das ist genau der gleiche Zeitpunkt, heißt es wieder, er glaubte. Es ist wieder eine neue Form von Glauben, nämlich, dass aus diesem mutigen Schritt des Vertrauens ein Wissen geworden ist, eine Gewissheit, dass der zu ihm gesagt hat, geh, dein Kind lebt, dass der vertrauenswürdig ist. Er hat im Glauben entdeckt, Gott hat gehandelt. Es ist tatsächlich Gott, der Macht hat und der in Jesus Macht hat. Und dann heißt es sogar weiter noch, er glaubte mit seinem ganzen Haus. Und das sind ja jetzt nicht die Mauersteine und die Balken, die glauben, ne? Es sind die Menschen. Er glaubte mit seinem ganzen Haus. Und das, was hier steht, das ist ein Glaube, der das Leben bestimmt. Das hat nicht irgendwo nur 3 Stunden angedauert und dann war es wieder vorbei. Sondern das war ein Mann, der gesagt hat, wir wollen jetzt zu diesem Jesus gehören. Glaube als eine Lebensgrundlage. Er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Der Anlass war der, er hat in einer Lebenskrise Jesus kennengelernt. Er hat sich in seiner Lebenskrise an Jesus gewandt. Das kranke Kind, die Hilflosigkeit, er wusste nicht, wie es weitergehen soll. Aber dieses Jesus kennenlernen, Jesus als vertrauenswürdig entdecken, hat bei ihm nicht nur dazu geführt, dass er punktuell Hilfe erfahren hat und hat gesagt, okay, das haben wir jetzt auch mal erlebt, jetzt können wir weitermachen, sondern es führte bei ihm dazu, dass er aus dem Vertrauen zu Jesus heraus lebte. Jesus war in den nächsten 3 Jahren noch öfter in Kapernaum. Er hatte also Gelegenheit, ja, diesen Glauben an Jesus auch weiter zu praktizieren. Wir erfahren jetzt nicht namentlich von diesem Mann, wir erfahren sowieso nicht, wie er hieß. Aber dadurch, dass Jesus öfter in Kapernaum war und sich dort öfter aufgehalten hat, kann man ja daraus ablesen, dass er ja sich zu Jesus gehalten hat. Vielleicht war es sogar ein Haus, in dem Jesus öfter eingekehrt ist, nachdem sich Jesus manchmal eine ganze Weile in Kapernaum aufgehalten hat. Also diese einmalige Krise, diese Erfahrung der Hilfe durch Jesus, die wird bei diesem Mann zu einer Wende in seinem Leben. Er glaubte an Jesus mit seinem ganzen Haus. Es wird zu einer Lebensgrundlage. Dieser befreiende Zuspruch, dein Kind lebt. Und jetzt könnte man wahrscheinlich viele Beispiele zusammentragen, wo Menschen das so erlebt haben. Wo Menschen sagen, ja, es war eine ganz bestimmte Lebenskrise, die mich dazu gebracht hat, mich an Gott zu wenden. Und dann gibt es hinterher die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, ja, gut, schön, hat geholfen, ja. Ich habe auch mal ein Problem gehabt, da habe ich auch mal gebetet. Ja, und dann wurde es gut, habe ich schon manchmal gehört. Und wenn man dann fragt, und was hat das für Auswirkungen auf dein Leben gehabt? Also bei dem Mann lesen wir, er glaubte an Jesus mit seinem ganzen Haus. Offensichtlich ist durch diese Begegnung in seiner Familie etwas passiert, dass da eine Beziehung zu Jesus gewachsen ist, die nicht plötzlich wieder endete, nachdem das Problem vorbei war. Er glaubte mit seinem ganzen Haus. Dieses Haus wurde offensichtlich, wenn ich Johannes recht verstehe, zu so einer Keimzelle des Glaubens in Kapernaum. Eine Begegnung mit Folgen, ein befreiender Zuspruch in höchster Not. Auch weil Jesus ihn darauf anspricht und sagt, glaubst du nur aufgrund von Zeichen und Wundern? Offensichtlich hat dieser Satz bei ihm etwas bewirkt, dass er auch dann an Jesus glaubte, als die Not vorbei war, das Kind wieder rumgesprungen ist und gewachsen ist. Dann hat sein Glaube offensichtlich nicht aufgehört. Er glaubte mit seinem ganzen Haus. Eine interessante Begegnung. Und in diesem Bericht klingt manches an, was uns zu denken gibt. Eine ermutigende Begegnung, wie in einem Menschenleben, in einer Familie, solch eine Krisensituation zu einem heilsamen Wendepunkt wird. Jesus kennenzulernen und sein Leben auf ihn zu gründen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.